Ja, ich darf Sie ganz herzlich grüßen und freue mich, dass so viele gekommen sind. Viele Alte, viele Junge, ganz Junge. Müsst ihr morgen früh nicht in die Schule? Nee? Soll ich euch eine Entschuldigung schreiben, wenn ihr morgen früh müde seid? Dann dürft ihr euch auf mich berufen, dass ihr hier wart. Braucht ihr nicht. Prima, seid ihr gut dran. Bei uns ist es in Nordrhein-Westfalen noch so, dass teilweise auch noch samstags Schule ist, dass die Kinder da noch hin müssen. Ja, weshalb bin ich überhaupt hier? Der Männerchor sang eben im ersten Lied. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein Erdenleben trat. Und wenn wir eben dieses Lied gemeinsam gesungen haben, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Und die dritte Strophe heißt, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Und das habe ich so aus ganzer Seele mitgesungen. Wissen Sie, ich stehe nur deshalb hier, weil Gott mir in einer unnachahmlichen Art und Weise begegnet ist und ich erlebt habe, dass es einen Gott gibt. Und ich muss zu meiner Beschämung sagen, das war für mich gar nicht so einfach. Das war ziemlich massiv, wie er mir begegnet ist. Und weil ich das weiß, was für ein Gott er sein kann und was für ein Gott er ist, deshalb sehe ich es einfach als meinen Auftrag an, das anderen Menschen weiter zu sagen. Heute Abend haben wir das Thema der Teufel und Gott, Illusion und oder Wirklichkeit. Wir sahen gerade und hörten gerade das Anspiel unserer beiden jungen Freunde hier aus dem Buch des Teufels General. Und wir merken da vielleicht etwas, wie die Menschen mit Gott umgehen. Und das Problem ist einfach, dass die Menschen sagen, natürlich gibt es einen Gott, aber jeder hat eine andere Vorstellung davon. Und ich habe mich einfach mal so ganz realistisch gefragt, naja, wenn jeder so seine eigene Vorstellung hat, wie macht dann Gott wirklich aussehen? Ist es der liebe, gute alte Mann mit dem langen Bart auf den schönen Kirchenfenstern? Oder wer ist Gott wirklich? Oder ist es dieser unpersönliche Gott, der nirgendwo sichtbar ist, wie viele Menschen sagen, ja sogar Menschen in den fernöstlichen Religionen, die sagen, also Gott begegnet mir in dem Gänseblümchen und Gott begegnet mir in dem Gummibaum und unterm Bujobaum kann ich ihn sehen. Und überall, Gott begegnet mir überall, aber er ist so groß und so allmächtig, dass ich, kleine Frucht, da überhaupt nicht dran tippen kann, dass ich ihn nie erreichen kann, dass ich ihn nie packen kann. Er ist also für mich unfassbar. Er ist so groß, so unwahrscheinlich groß, dass ich ihn nicht finden kann. Ja, und wenn wir auf den Teufel zu sprechen kommen, ach ja, da gibt es so schöne Märchen darüber, über den Teufel. Da gibt es so tolle Gruselgeschichten, dass die Kinder nachts nicht schlafen können, wenn sie davon gehört haben. Gibt es denn wirklich einen Teufel? Gibt es einen persönlichen Teufel? Ist doch unvorstellbar. Der moderne Mensch heute, der sich mit Robotern auskennt, mit Computern, der alles genau zu erforschen weiß, der genau mathematische Berechnungen anstellen kann über das Weltall, der hat den Teufel noch nicht gefunden. Wissen Sie, was mich dabei irgendwie so bewegt, ist das, warum gibt es eigentlich so viele intelligente Menschen, die sich ganz bewusst dem Teufel verschrieben haben? Warum gibt es so viele erwachsene Jugendliche, die sich zum Beispiel als Rockgruppe dem Teufel verschrieben haben? Denken Sie einmal an die bekannten Rolling Stones. Denken Sie mal an AC/DC. Und da gibt es noch andere Gruppen, von denen man genau weiß, dass sie Praktiken haben und das praktizieren wie einen Gottesdienst und den Teufel anbeten. Gibt es ihn vielleicht doch? Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 42. Da sagt unser Herr Jesus zu den Israeliten, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er es aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jesus Christus zeigt hier diesen Zuhörern zwei Möglichkeiten auf. Entweder ihr seid aus Gott geboren oder euer Vater ist Gott. Und wenn er das nicht ist, dann ist euer Vater der Teufel. Und wissen Sie, weil ich die Bibel als das Wort Gottes schätzen gelernt habe, ultimativ war bis auf den letzten I-Punkt, sonst ständig bestimmt nicht hier als klar denkender Mensch, deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass alles das, was die Bibel sagt und was in ihr geschrieben ist, der Wahrheit voll und ganz entspricht. Nachdem ein sehr weiser Mensch, ein Bibelforscher, festgestellt hat, dass über 3280 Prophezeiungen der Bibel sich bis heute buchstäblich erfüllt haben, sehe ich gar keine Schwierigkeiten mehr, dass die anderen Verse, die da noch verbleiben, vielleicht sind es noch 6.000 oder vielleicht sind es noch 20.000, dass die auch der Wahrheit entsprechen. Für mich ist also eins klar, entweder ist die Bibel Gottes Wort oder sie ist es nicht. Wenn sie es nicht ist, wenn sie auch nur in einem I-Pünktchen unwahr ist, dann muss ich sie total in Frage stellen. Ich kann also nicht sagen, was in 1. Mose 3 steht, das halte ich für ein Märchen, aber was in Johannes 8 steht, das halte ich für Wahrheit. Wo lege ich da den Maßstab an als Mensch? Viele Menschen fällen ja schon ein Urteil über ein Buch, bevor sie es gelesen haben. Mit Gott kann man das ja ruhig machen, das ist ja gar keine Schwierigkeit. Aber wie würde denn ein Buchautor, der heute noch lebt, reagieren, wenn ich ihm sagen würde, also dein Buch, das ist Mist, das habe ich gestern in meinen Kachelofen geworfen und verbrannt. Und er fragt mich dann, hast du es denn überhaupt gelesen? Nee, das habe ich nicht getan. Aber trotzdem ist dein Buch schlecht. Und so machen es die meisten Menschen auch mit der Bibel und Gott. Sie urteilen über etwas, wo sie sich gar nicht mit auseinandergesetzt haben. Und nachdem ich das jetzt schon inzwischen über 30 Jahre lang tun darf, dass ich mich mit der Bibel auseinandersetze, komme ich immer mehr und immer weiter zu der Erkenntnis, wie wahr und wie mächtig das Wort Gottes ist. Eins muss ich allerdings eingestehen, dass es auch viele Bibelstellen in der Bibel für mich gibt, die ich heute noch nicht verstehe. Aber müssen sie deshalb unwahr sein? Nur weil mein Verstand vielleicht so begrenzt ist, dass es in diesen Schädel nicht hineingeht? Ist Gott so primitiv, ist Gott so klein, dass ich ihn nur mit meinem Verstand zu erfassen vermag? Das tun übrigens viele Menschen. Und weil sie das mit dem Verstand nicht so erfassen können, deshalb sagen sie, es gibt keinen Gott. Wer ist Gott? Lebt Gott hinter dem Mond? Das haben auch schon Menschen versucht, ihn doch zu finden. Denken wir an Gagarin, diesen russischen Astronauten, der um den Mond herumgeflogen ist und zurückgekommen ist und gesagt hat, ich habe Gott nicht gesehen. Natürlich darf man auch mal die Frage stellen, ob er Gott vielleicht an dem falschen Ende der Welt gesucht hat. Wo ist Gott denn eigentlich, wenn er so mächtig ist, so groß ist, so unfassbar ist? Ja, was ist er denn für ein Wesen? Was hat er denn alles? Die Bibel sagt uns, dass Gott ein Geist ist. Johannes 4, Vers 24. Und die ihn nahen, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Aber Gott ist nicht nur ein Geist, also jetzt nicht irgend so ein Geisterhaft mit so einem weißen Nachthemd, wie wir uns das vorstellen oder wie das oft in Karikaturen dargestellt wird, sondern Gott ist viel mehr. Gott kann reden. 933 Mal finden wir im Alten Testament das Wort und Gott sprach. Nun ist die Sprache ein Stück Information, ein Stück sich mitteilen an andere. Ihr hört jetzt alle zu, weil ich rede. Ich teile euch jetzt etwas mit, was ich versuche aus der Bibel herauszunehmen und euch zu vermitteln. Und ihr hört zu. So ist es mit dem Wort Gottes. 933 Mal finden wir im Alten Testament und Gott sprach. Gott kann sehen. Die Bibel sagt uns, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen, die treu ihn suchen, das Herz zu stärken, ihnen zu helfen, um über sie zu wachen. Die Augen des Herrn, die Augen Gottes, durchlaufen die Erde. Das dritte ist, Gott hat noch ein Wahrnehmungsorgan. Stellt euch das einmal vor, Gott kann hören. Jesus Christus sagt einmal zu seinen Jüngern, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Stellt euch das einmal vor. Gott kann sehen, Gott kann sprechen, Gott kann hören, aber er kann sogar noch mehr. Gott hat sogar auch Gefühle. Gott kann lieben. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer ist denn nun Gott? Die Bibel sagt uns, niemand hat Gott jemals gesehen. Also alle menschlichen Versuche, Gott zu sehen, das hat angefangen mit einem Mose, als er dort auf dem Berg Sinai war. Er hatte das Bedürfnis, Gott zu sehen, aber er sah ihn nicht. In Apostelgeschichte 7 stellt Stephanus fest, dass Mose nur einen Engel des Herrn gesehen hat. Warum hat er Gott nicht gesehen? Weil Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, in das niemand hineinkommen kann. Gott ist in solch einem verzehrenden Licht, dass jeder, der ihm nahen würde, in dieses Licht hinein vergehen und verbrennen würde, weil jeder Mensch vor Gott sündig ist. Und weil Gott keine Sünde dulden kann, muss er Sünde verurteilen und bestraft es grundsätzlich mit dem Tod. Gott, ich möchte es einmal so sagen, ist multidimensional. Die Bibel sagt uns, dass Gott einmal aus dem Vater besteht. Wir haben es eben gehört, dass unser Herr es selber sagt. Dass aber auch Gott aus dem Sohn besteht und dass es eine dritte Persönlichkeit oder Überpersönlichkeit gibt, nämlich den Heiligen Geist. Und alle drei haben unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche, ja, wie soll man das sagen, Eigenschaften. Aber eines haben sie gemeinsam, und das ist die Liebe. Unser Herr sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ja, wie ist das möglich? Wie kann der Sohn und der Vater eins sein? Ist der Sohn etwa der Vater oder der Vater der Sohn? Nein. Unser Herr sagt, dass er Schoßkind beim Vater war, dass er Schoßkind beim Vater ist. Aber wissen Sie, weil wir Menschen uns Gott einfach nicht vorstellen können, weil er so unwahrscheinlich, so überdimensional groß ist, dass wir Menschen leicht in der Gefahr stehen zu sagen, ja, Gott ist so unfassbar, an den komme ich nie dran. Deswegen hat Gott einen Weg gefunden, dass er sichtbar werden konnte für Sie und mich, dass er Ihnen und mir persönlich begegnen kann. Es gibt einen ganz persönlichen Gott. Es gibt viele Religionen, die Gott anbeten, und wenn 95% der Menschen sagen, ich glaube an Gott, dann ist es oft so, dass sie an einen allumfassenden Gott glauben und ihn sich nicht vorstellen können. Gott ist überall. Aber wie er wirklich ist, wissen sie nicht, weil sie ihm noch nie persönlich begegnet sind, wie eben der Herr General dort. Es gibt einen ganz persönlichen Gott. Und weil Gott so allumfassend ist, dass er mit meinem begrenzten Verstande, mit meiner begrenzten Seele und mit meinem begrenzten Geist nicht auszumachen ist. Deshalb wurde er ganz persönlich in seinem Sohn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, und das Wort, was am Anfang war, bei Gott war, das Wort war Gott, wurde Fleisch, wurde Materie und damit sichtbar für uns und wohnte unter uns. Und dann sagt der Schreiber des Johannesevangeliums, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Wenn man Gott begegnen will, ist das nur möglich in Jesus Christus. Darauf komme ich noch. Es gibt aber noch mehr. Gibt es einen Teufel? Wissen Sie, das ist eine ganz haarige Sache, wenn man darüber sprechen soll. Man muss sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Wir hörten eben auch in diesem Anspiel, dass der eine den Teufel persönlich kennengelernt hatte. In Menschengestalt. Wahrscheinlich war hier Hitler gemeint. War Hitler der Teufel? Ist der Teufel so schwach? Wer war der Teufel? Oder wer ist er? Gibt es ihn überhaupt oder ist er der Mann mit dem Pferdefuß und den Hörnern und dem Dreizinken, der aus dem Feuer kommt? Zunächst einmal sagt uns die Bibel, dass der Teufel ein gesalbter Cherub war. Die Cherubim waren oder sind Engel in der Nähe Gottes. Es sind Engelsfürsten, die im Gottesbereich herrschen. Und bevor die Erde war, hatte Gott die Engelwesen geschaffen und erschaffen. Die Bibel sagt nicht viel darüber. Es gibt nur wenige Stellen, die sich ausführlich damit beschäftigen, was vor Grundlegung der Welt war. Ist mal sehr interessant, auch für die jungen Leute, das mal zu erforschen, was Gott da alles tat. Gott hatte eine Engelwelt geschaffen. Die Engel sind Geistwesen, die von Gott geschaffen wurden. Und Gott teilte die Himmel und das ganze Universum in Machtbereiche auf. Deshalb spricht zum Beispiel Jesaja von einem Machtbereich Babylon. Es ist prophetisch sinnbildlich gemeint. Hesekiel spricht von einem Machtbereich Tyrus. Und so war auch Satan, der ursprünglich den Namen Glanzstern der Morgenröte oder Luzifer Lichtspender diesen Namen hatte, war eingesetzt von Gott vor Grundlegung der Welt über einen bestimmten Machtbereich. Und wenn wir jetzt fragen wollen, wo kommt der Satan her? Wo kommt der Ursprung des Bösen her? Da gibt uns die Bibel keine Aussage drüber, außer der einen einzigen, die auch wieder prophetisch zu sehen ist, dass Satan sich vor Urzeiten gegen Gott empörte und dass eine Engelrevolte stattfand, dass er sein wollte wie Gott und dass er sich über Gott erhob. Und es gibt nur einen einzigen Augenzeugen, der das miterlebt hat. Das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Jesus Christus hatte 70 Jünger ausgesandt, das Evangelium zu verkündigen. Und die Jünger kommen freudestrahlend zurück und sagen, Herr, stell dir mal vor, uns sind sogar die Dämonen untertan. Wir konnten sie austreiben. Was sagt der Herr da? Da kommt eine ganz interessante Antwort. Das könnt ihr nachlesen in Lukas 10, Vers 18. Ich sah Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Was da gewesen ist, das ist die einzige Stelle, die uns mitgeteilt wird in der Vergangenheitsform, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Augenzeuge war, wie Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fiel. Wo fiel er denn hin? Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt. Satan war eingesetzt über einen bestimmten Bezirk. Gott hatte diesem Engelsfürsten rechtlich einen Machtbereich gegeben. Und dieser Machtbereich, und in diesem Machtbereich baute Gott die Schöpfung, baute Gott die Erde. Jesus Christus nennt ihn dreimal in Johannes 12, Johannes 14, Johannes 16, den Fürsten dieser Welt. Paulus nennt ihn den Fürsten dieses Zeitlaufs, dieser Äonen, dieser Zeitgeschichte. Paulus nennt ihn auch den Fürsten der Gewalt der Luft. Satan wurde aus dem Bereich Gottes, aus dem Herrschaftsbereich Gottes verstoßen und ist nur noch wirksam in seinem eigenen Bereich, der ihm damals von Gott rechtlich zugeteilt wurde. Und dazu gehört auch der Luftbereich, die Erde mit allem drum und dran, mit Sonne, Mond und Sterne, dieses ganze Firmament. Deshalb nennt Jesus ihn den Fürsten dieser Welt. Und als Satan ganz persönlich, und achten wir einmal darauf, die Bibel sagt es, unseren Herrn auf den Berg führt, um ihn zu versuchen, zeigt Satan ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, wenn du vor mir niederfällst, Jesus, und mich anbetest, will ich dir alle diese Reiche geben, die ganze Welt, mit allem drum und dran. Und der Sohn Gottes hat ihm nicht widersprochen. Er hat es akzeptiert, dass Satan der Fürst dieser Welt ist. Aber Jesus Christus sagt noch mehr. Und es ist immer interessant, dass es ausgerechnet der Sohn Gottes sagt, der von Ewigkeit her war, der von Gott ausgegangen ist. Er nennt Satan den Vater der Lüge, den Lügner von Anfang, den Menschenmörder. Wie war das? In 1. Mose 3, was sagte Satan da? Er sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen? Das hatte Gott doch gar nicht gesagt. Gott hatte doch nur gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, mit Ausnahme von dem Baum in der Mitte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Davon sollt ihr nicht essen. Wenn ihr davon esst, sagte der Teufel, werdet ihr sein wie Gott. Nachtigall, ich hör dir trapsen, das war der Punkt. Satan wollte sein wie Gott. Und jetzt, nachdem das misslungen war, nachdem er in seinen Machtbereich zurückgeschleudert worden ist, aus dem Himmel, wie ein Blitz, verführte er die Menschen mit der gleichen Masche, wie er selbst versucht hatte, über Gott zu sein. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen können, was gut und böse ist. Und achten wir einmal auf den Charakter dieses Satan, dieses Teufels. Er erzählt halbe Wahrheiten. Ihr werdet sein wie Gott. Das stimmte nicht. Aber seitdem ist der Mensch in der Lage zu erkennen, was vor Gott gut und böse ist. Satan kann aber noch mehr. Weil Satan ein Geistwesen ist, ist er in der Lage, in Tiere zu fahren, zum Beispiel im Garten Eden, in die Schlange. Er konnte sogar reden durch die Schlange, wobei die Schlange nicht das Tier ist, was wir heute kennen, sondern erst durch den Fluch Gottes ist es dazu geworden. Die Schlange hat früher einmal Arme und Beine gehabt. Die Schlange war das intelligenteste Tierwesen, das es gab. Wir lesen das in 1. Mose 3. Die Schlange war listiger als alles Getier auf dem Felde. Es gibt heute noch Python-Schlangen, wo man nachweisen kann, wo man auch feststellen kann, dass unter der Haut Arm- und Fußansätze sind, wo man erkennen kann, dass dieses Tier einmal anders gewesen ist. Naturwissenschaft beweist die Bibel, überhaupt kein Problem. Aber Satan fuhr auch in Menschen. Als Judas mit Jesus Christus den Bissen in die Tunke tauchte, lesen wir, dass Satan alsbald in Judas fuhr. Und er ging hinaus, Judas, es war aber Nacht. Als unser Herr den Jüngern einmal begreiflich machen will, dass er nach Jerusalem gehen muss, um dort überliefert zu werden, gekreuzigt zu werden, zum Tode verurteilt zu werden, da sagt Petrus, das widerfahre dir nur ja nicht, Herr. Was sagt Jesus da? Weiche hinter mich, gehe hinter mich, Satan. Jesus hatte genau erkannt, das war nicht der Petrus, der da redete. Das war Satan, der ihn daran hindern wollte, dieses Werk von Golgatha zu vollbringen. In der heutigen Zeit unterschätzen wir alle den Teufel, weil wir ihn so nicht spüren. Wir stellen uns zwar immer die Fragen, es ist alles so böse in dieser Welt. Und wo kommen die ganzen Kriege her? Warum sind seit dem Zweiten Weltkrieg 129 Kriege ausgebrochen auf dieser Welt? Ach, was sind die Menschen doch so schlecht? Wenn die doch mal endlich Frieden machen würden. Wir machen doch schon so viel Friedensinitiativen. Ja, warum haut das denn nicht hin? Warum klappt das denn nicht? Weil der Teufel noch wirksam ist in den Menschen und durch die Menschen. So wie Satan heute noch Möglichkeit hat, vor Gott hinzutreten, wenn er auch dort nicht mehr wohnen darf. Aber er hat die Möglichkeit, vor Gott hinzutreten, um die Menschen vor Gott zu verklagen. Lesen Sie einmal das Buch Hiob, wie Satan das gemacht hat. Und so macht er es heute noch. So hat Satan auch die Möglichkeit, von den Seelen der Menschen Besitz zu ergreifen. Und Jesus Christus sagt hier gerade in Johannes 8, Vers 42 bis 44, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ist der Mensch aus Gott, dann ist der Vater Gott, oder der Mensch ist aus dem Teufel, dann ist der Vater der Teufel. Und weil erst durch Satan die Sünde in die Welt gekommen ist, und wenn Sie die Bibel einmal ganz genau lesen, und ich kann Ihnen das nur empfehlen, lesen Sie die Bibel wirklich kritisch genau, dass das Böse schon in der Welt war, bevor der Mensch sündig da war. Ich bringe Ihnen einen Beweis. Als Gott den Menschen bestraft und den Erdboden verflucht, da sagte Gott, es sollen Dornen und Disteln als Unkraut da wachsen. Wo kamen die denn her? Hat Gott sie da erst geschaffen? Die Dornen und Disteln, die hat es vorher schon gegeben. Die Schöpfung war in sich abgeschlossen. Dornen und Disteln gab es schon in der verseuchten Welt, die Satan beherrscht. Und dem Menschen, als er in Sünde fiel, kam dieses zur Strafe, dass er einen verfluchten Erdboden hat. Und deshalb ist es für mich zum Beispiel heute unbegreiflich, wenn zum Beispiel ein Papst die Erde küsst. Entschuldigen Sie. Das, was Gott verflucht hat. Der Erdboden wurde verflucht um der Sünde des Menschen willen. Gott hat aber nicht den Menschen verflucht. Es sind sehr feine Unterschiede, die wir immer beachten wollen. Weil Satan die Erde schon verderbt hatte und den Menschen in Sünde gebracht hatte, sollte Gott wirklich gesagt haben, mitnichten werdet ihr sterben, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet erkennen können, Gutes und Böses. Die Lust der Augen, Eva sah die Frucht, sie war sehr gut. Sie nahm und gab auch ihrem Mann. Der erste Ungehorsam war geboren und durch die Sünde kam der Tod in diese Welt. Warum erkennen wir den Teufel heute nicht? Wissen Sie, auch da sollten wir die Bibel sehr genau lesen. Und die Bibel gibt solche präzisen Aussagen dazu. Die Bibel sagt, dass Satan zur Zeit die Gestalt eines Engels des Lichtes annimmt. Der kommt mit dem Heiligenschein. Der sieht aus wie eine Lichtgestalt. Man erkennt. Es gibt Brüder und Schwestern, die aus der Sowjetunion hier hingekommen sind, Deutsche, die gesagt haben, die sich hier im Westen nicht zurechtfinden, die gesagt haben, wissen Sie, drüben bei uns im Osten, da sah man den Teufel von vorne kommen in der roten Uniform. Da wusste man gleich, was einem blühte. Aber hier im Westen, da sieht man den nicht. Da hat er wahrhaftig die Gestalt eines Engels des Lichtes. Da kommt er heimtückisch, hinterlistig und bringt uns zu Fall. Aber die Bibel sagt uns, dass diese Zeit, wo der Satan eine Gestalt des Engels des Lichtes annimmt und uns so ganz sanft verführt, dass sie nicht ewig wäre. Satan wird sie steigern, denn es ist sein Reich, sein Machtbereich hier, die Erde. Und seitdem er die volle Macht hat, ist auch die Sünde mit Mord und Totschlag auf dieser Erde. Satan wird sich weiter steigern. Und die Bibel spricht davon im 2. Thessalonicher Brief, dass geoffenbart werden wird, der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde. Da zeigt der Satan zum ersten Mal seine Zähne. Warum erst dann? Wann wird das sein? Die Bibel sagt uns auch da, dass Satan sich zurzeit nicht voll entfalten kann, weil etwas auf dieser Erde ist, in dieser Welt ist, was ihn daran hindert. Solange noch Gemeinde und Versammlung Gottes auf dieser Welt ist, solange noch Menschen hier sind, die Gott als ihren Vater anerkennen und ihn anbeten, wird Satan durch die Gebete dieser Menschen gehindert, seine volle Macht zu entfalten. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, und ich denke, wir werden morgen oder übermorgen da noch darauf zu sprechen kommen, es wird der Zeitpunkt kommen, wo alle diese Menschen, die Gott als ihren Vater anerkennen, von dieser Erde weggenommen werden. Und dann wird Satan zum ersten Mal sein wahres Gesicht zeigen können. Dann wird er als der Sohn des Verderbens sichtbar werden, der nur Liebe geheuchelt hat, die zum Fluch wird. Und dann wird die Steigerung weitergehen. Denn so wie Gott eine göttliche Dreieinigkeit ist in Vater, Sohn und Heiliger Geist, so gibt es auch Satan als Dreieinigkeit. Und lesen Sie einmal Offenbarung 12 und Offenbarung 13. Da wird das deutlich, wenn Satan vollen Machtbereich hat. Da lesen wir in Offenbarung 12, dass Satan aus dem Himmel geschleudert wird und nicht mehr den Himmel betreten darf. Jetzt ist er zwar aus dem Himmel wie ein Blitz gefallen, aber er kann noch vor Gott hintreten und mich und dich und sie verklagen. Guck dir den mal da unten an, das will ein Christ sein. Hast du den eben gesehen, wie der da gehandelt hat? Aber dann wird ein Kampf entstehen im Himmel, wo Satan mit voller Wucht auf diese Erde geschleudert wird und keine Möglichkeit mehr hat, vor Gott hinzutreten. Denn der Verkläger der Brüder und Schwestern auf diese Erde geschleudert sein und keine Möglichkeit mehr haben, zu Gott zu kommen. Und was wird er dann tun? Und dann wird er sich voll entfalten auf dieser Erde. Wohlgemerkt, das geschieht erst dann, wenn der Heilige Geist mit der Gemeinde Jesu Christi oder der Versammlung des lebendigen Gottes von dieser Erde weg ist. Wenn diese Gebete der Heiligen, der Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, nicht mehr fürbittend für die Welt und die Menschheit eintreten können, dann wird Satan in voller Größe offenbart. Da spricht die Offenbarung davon und der Drache, die Schlange, der Satan von Anfang. Und es wird eine politische Gewalt geben, das Tier aus dem Meere. Und es wird einen falschen Propheten geben, das wird eine Religionsgewalt sein, der sich nicht scheut, sich in den Tempel in Jerusalem zu setzen und sich als Gott anbeten zu lassen. Das Tier, das aus dem Abgrund aus der Erde kommt. Und es wird davon geschrieben, dass Menschen nicht kaufen und verkaufen können, wenn sie nicht das Zeichen des Satans angenommen haben. Es wird ein fürchterlicher Psychoterror auf dieser Erde sein. Das sagt die Bibel, das sage nicht ich. Lesen Sie das einmal, es ist erschütternd. Unterschätzen Sie den Satan nicht, wenn er sich einmal total offenbaren wird. Oft sagt man, Christentum ist Schwarz-Weiß-Malerei. Aber bei Gott gibt es nur entweder oder. Entweder für Gott oder gegen Gott. Was ist Gottes Antwort darauf, wenn Satan sich voll entfaltet hat? Wenn er Gott gelästert hat, weil er sich selbst als Gott verehren lässt, dann sehen wir in Offenbarung 19, wie Feuer vom Himmel fällt. Und das Tier und der falsche Prophet, die zwei Autoritäten des Satans, in die ewige Verdammnis geschleudert werden und Satan gebunden wird. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Augenzeuge hiervon. Und weil die Bibel ihn mir so groß gemacht hat, diesen Jesus als den Erretter der Menschen, deshalb glaube ich ihn. Deshalb glaube ich an ihn. Bei Gott ist nur Gut und Böse möglich. Und wenn Sie sich einmal selbst betrachten, und ich möchte Sie heute Abend einmal bitten, einmal ganz ehrlich vor sich selbst zu sein. Sind Sie ein guter Mensch? Haben Sie sich nichts vorzuwerfen? Haben Sie nie in Ihrem Leben auch nur ein einziges Schuldgefühl gehabt? Vielleicht in der Sechsta? Ach, das gibt's heute nicht mehr. Von mir aus in der sechsten Klasse. Als Sie bei der Lateinarbeit abgeschrieben haben von Ihrem Nachbarn. Gottes Urteil sagt, dass alle Menschen gesündigt haben, Römer 3, Vers 23, und unter dem Gesetz der Sünde stehen. Weil Satan es geschafft hat, den ersten Menschen zu Fall zu bringen, Adam und Eva, sind ihm alle Menschen, die auf dieser Erde wohnen, von Geburt an ausgeliefert. Der Mensch wird in Sünde geboren. Selbst das Erniedrigende der Zeugung macht die Sünde deutlich. Wissen Sie, wo das deutlich wird? In 1. Mose 1 lesen Sie, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Der Mensch wurde nicht das Ebenbild Gottes. Das Ebenbild Gottes ist nur Jesus Christus. Aber der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Und wenn Sie dann einmal 1. Mose 5 lesen, als Adam auf diese Erde aus dem Garten Eden verbannt worden war, da lesen wir, und Adam zeugte einen Sohn in seinem Bilde. Im Bilde des sündigen Menschen, seht, Ersatz wurde geboren. Der Mensch war unter den Fluch der Sünde gekommen und deshalb konnte er nur noch unter der Sünde leben. Er konnte machen, was er wollte. Er konnte sich Feigenblätter umtun, um seine Blöße zu bedecken. Das war ein Zeichen der Selbsterlösung. Es gibt keine Selbsterlösung. Der Mensch ist unter die Sünde verdammt. Er muss sündigen, ob er will oder nicht, weil er im Machtbereich des Teufels geboren wird. So ist jeder Mensch von Geburt an dem Gesetz der Sünde verschrieben. Und weil Gott das sah, weil Gott das weiß, deshalb tat er etwas. Deshalb trat er ganz persönlich in Erscheinung. Er kam ganz persönlich in diese Welt. So wie der Teufel ganz persönlich an den Menschen herantrat und ihn zu Fall brachte. So kam Gott zu dem Menschen in seinem Sohn Jesus Christus. 1. Johannes 1, Vers 18 sagt uns, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn oder der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Der Mensch war im Anfang in Gemeinschaft mit Gott, als er im Garten Eden war. Das muss eine wunderbare Sache gewesen sein. Gott wollte mit diesem Menschen, mit seinen Geschöpfen, die er in seinem Bilde geschaffen hatte, Gemeinschaft haben, damit er sich mit ihnen austauschen konnte. Damit die Menschen ihn deshalb preisen und anbeten konnten. Das ist nicht das in den Kirchenbänken hocken und dann stundenlang wunde Knie kriegen und anbeten. Sondern Gott wollte die Liebesgemeinschaft zwischen dem Geschöpf und ihm, dem Schöpfer. Gott wollte, dass der Mensch immer mehr von der Größe Gottes erfährt. Das war der Wille Gottes. Und der Mensch hat sich selbst daraus katapultiert, indem er ihm untreu wurde und sündigte. Indem er sich zu Fall bringen ließ. Gott hat das dem Menschen bewusst tun lassen. Wenn der Mensch, der war ohne Sünde geschaffen, wenn der nie hätte sündigen können, hätte er nie die Autorität und Persönlichkeit gehabt und Verantwortungsbewusstsein. Deshalb ließ Gott dem Menschen auch die Möglichkeit, in Sünde zu fallen. Da sollte sich der Mensch bewähren vor Gott, dass er zu Gott hält. In der Eigenverantwortung Ja zu sagen zu Gott. Und so ist es auch heute. Weil der Mensch in Sünde gefallen ist und durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist und der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Deshalb ließ Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt kommen, damit die Menschen ganz persönlich diesen Gott erfahren können. Und glauben Sie mir eins, ich habe ihn erfahren. Und ich weiß, dass hier viele unter uns sitzen, jung und alt, die ihn genauso erfahren haben und das genauso bezeugen können. Jesus Christus ist mir begegnet. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie, dann kann ich Ihnen nur sagen, als übermächtige Macht, die mir deutlich gemacht hat, was ich vor Gott bin. Als ich das erkannte, dass Gott erbarmungslos mich verurteilt, weil ich ein Sünder bin und das erbarmungslos mit dem Tod bestraft, da habe ich zum ersten Mal an dem lieben Gott gezweifelt. Da habe ich gesagt, nee, das kann kein lieber Gott sein. Der müsste doch sämtliche Augen zudrücken können, wenn er so lieb wäre. Stattdessen verurteilt er mich zum Tode. Und dann hat mir Gott ein weiteres deutlich gemacht. Das, was Jesus Christus hier den Israeliten sagte, dass der Teufel der Menschenmörder von Anfang ist und der Vater der Lüge. Und ich frage Sie heute Abend einmal ganz massiv, wer hat damals Recht behalten, dort im Garten Eden? Gott hatte gesagt, des Tages, da du mir untreu wirst, wirst du gewisslich sterben. War die Aussage Gottes an den Menschen. Und der Teufel sagt, mitnichten werdet ihr sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Wer hat denn damals Recht behalten? An jedes offene Grab, an das sie kommen, jeder Sarg, der in die Erde gesenkt wird, ist der unabdingbare Beweis, wie ernst und wie wörtlich Gott seine Zusagen einhält. Und gleichzeitig ist jedes offene Grab der Beweis, dass der Teufel der Vater der Lüge ist, Der Lügner von Anfang, der gesagt hat, mitnichten werdet ihr sterben. Und wir alle wissen, wenn wir geboren werden, ist nichts so sicher wie unser Tod auf dieser Erde. Menschen, die geboren werden, werden irgendwann einmal sterben, ob sie 90 Jahre alt werden, ob sie 70 Jahre alt werden, ob sie mit Reformkost leben, ob sie unter Atomstrahlen leben. Sie werden irgendwann einmal abtreten müssen, weil Gott es gesagt hat, weil du mir ungehorsam geworden wirst, deshalb wirst du sterben. Gottes Gnade wurde sichtbar in der Person Jesus Christus. Die Jünger haben ihn gesehen. Johannes sagt, wir schauten seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wo war die Gnade und wo war die Wahrheit? Jesus Christus hat selber von sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Und er ist die Gabe in Gnade nach Römer 5, Vers 15 von Gott. Weil der Mensch sich nicht selbst erlösen kann vom Tod. Weil er sich nicht selbst aus dem Sumpf herausziehen kann, wie ein Münchhausen das versucht hat. Deshalb sandte er einen Retter auf diese Erde. Und in Jesus Christus gibt es Erlösung. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes, der Tod, bleibt auf ihm. Und wissen Sie, und damit möchte ich schließen für heute Abend, die Bibel sagt, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und Gott kann sich nicht selbst widersprechen. Wenn er den Menschen trotzdem zum Tode verurteilen musste, so kann dieses Sterben nur ein physisches Sterben sein, ein Auseinanderreißen von Leib, Seele und Geist. Die Naturwissenschaft, die Chemie und die Physik lehren, dass nichts auf dieser Erde verloren geht. Dass Elemente zwar aufgelöst werden können, aber in einer anderen Form wieder in Erscheinung treten. Dass aus Wasser Dampf wird, Luft wird. Und da soll der Mensch dann plötzlich nicht mehr sein. Jedes Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird, beweist die Größe Gottes. Es stirbt und eine neue Pflanze entsteht. Neues Leben durch das Sterben. Nur der Mensch, der sollte wirklich abtreten, da sollte alles aus sein? Nein. Gott hat dem Menschen einmal die Ewigkeit, auch ihnen, persönlich ins Herz gelegt. Und er möchte, dass sie in diesem Leben, in dem sie leben dürfen, diesen Jesus als ihren Heiland annehmen, damit der Zorn Gottes nicht auf ihnen bleibt. Ein für mich sehr wertvoller Mensch hat einmal gesagt, es ist nicht entscheidend, was der gefallene, sündige Mensch, du und ich, über Gott denken. Das ist sehr unzuverlässig, weil wir unsere eigenen Vorstellungen haben und meistenteils auch irrig. Es kann sogar Religion sein. Entscheidend ist, wie Gott über dich, über sie denkt. Und er denkt über sie, dass sie verloren sind, weil sie ein Sünder sind. Und er möchte, und wir hörten es eben in der Einleitung von unserem Bruder, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gerettet für die Ewigkeit. Und das möchte ich Ihnen heute Abend anbieten. Ich kann Ihnen keine Rettung geben, aber Jesus Christus kann es. Und weil ich persönlich das erfahren habe und je länger ich lebe, desto überzeugter bin, wie sehr Gott sich immer wieder in meinem Leben bestätigt als der Allmächtige, der allumfassende und doch so persönliche Gott, weil ich zu jeder Sekunde zu ihm gehen darf. Ich darf ihn sogar mit Du anreden und sagen, Herr, vergib mir. Herr, da bin ich in einer Notsituation, hilf mir. Und er bekennt sich dazu. Wer Gott bewusst erfahren möchte, muss ehrlich vor sich selbst werden, muss eine Bankrotterklärung ablegen, muss sagen, ich kann mich nicht erlösen. Ich brauche einen Erlöser, der mich befreit von der Macht des Teufels, von der Todesgewalt und von der Sünde. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus das am Kreuz auf Golgatha getan hat. An ihrer Stelle, an meiner Stelle, ist er dort zum Tode verurteilt worden für ihre Sünde, für meine Sünde. Und die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, wer an das Werk von Golgatha glaubt, hat ewiges Leben. So wie 1. Mose 1, Vers 1 für mich Gültigkeit hat, hat auch dieser Vers Gültigkeit, unabdingbar. Und es erfüllt sich. Die Bibel sagt, unser Herr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er auch stirbe. Jesus Christus schließt nicht aus, dass wir durch den physischen Tod gehen müssen, so schrecklich das auch ist. Paulus sagt das einmal selber. Er möchte lieber ganz schnell abscheiden, um bei Christus zu sein. Dass er nur ja nicht durch den Tod muss. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, er weiß, dass er ewiges Leben hat. Und auch dann, wenn er durch den Tod gehen muss. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Aber der Teufel ist besiegt am Kreuz auf Golgatha. Die Bibel sagt uns, und das ist für mich immer das Große, Jakobus 4, Vers 7, unterwerfet euch nun Gott, widerstehet dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Stellen Sie sich einmal vor, welche Macht ich habe, jeder Gläubige, weil ich mich Gott unterworfen habe, bin ich in der Lage, dem Teufel zu widerstehen. Und er wird vor mir fliehen. Ist das eine Zusage? Der Teufel ist besiegt am Kreuz auf Golgatha durch den einzigartigen Sohn Jesus Christus. Und jeder, der das im Glauben annimmt, hat den Sieg über den Teufel, über die Folge des Teufels, das ist die Sünde, und über die Folge der Sünde, das ist der Tod. Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? In der ewigen Verdammnis, die nach dem Tode kommt? Oder im ewigen Leben, das auch nach dem Tode kommt? Bei Gott gibt es nur ein Entweder-Oder, schwarz oder weiß. Du musst dich selbst entscheiden. Er lässt dir die Möglichkeit. Aber die Konsequenz deiner Entscheidung trägst du. Und ich möchte dich heute Abend bitten. Ich möchte Sie bitten. Gehen Sie nicht nach Hause. Wir sind vielleicht nur 3 Tage hier. Ich möchte Ihnen auch keine Angst machen. Aber trotzdem, ich habe in den letzten Tagen sehr viel erlebt, was mich sehr bedrückt hat. Unter anderem einen Todesfall von einer Nichte von mir, die um die 20 ist. Ein junger Mann, der vorgestern Abend, glaube ich war es, in das Auto steigt und ein Reh springt ihm ins Auto nachts um 11 Uhr. Er überschlägt sich und ist tot. Keine Chance. Ein junger Mann von knapp 20 Jahren. Vielleicht ist es morgen zu spät zu der Entscheidung. Wie gesagt, das ist keine Angstmacherei. Gott sagt, heute, wenn ihr meine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Du musst Buße tun und deshalb bitte ich dich, sage ja zu Jesus Christus. Wir wollen jetzt miteinander stille werden zum Gebet.